Freimaurerspaziergang. Der Geist der Freimaurerei. Ein Spaziergang mit Alexander Walter, Redner des Distrikts Rheinland-Pfalz-Saarland, der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland. Verehrter Zuhörer, heute ist es erneut an mir, Ihnen Geleit auf einem Freimaurerspaziergang anzubieten. Er kreist um den Geist der Freimaurerei. Es steht zu hoffen, dass es mir gelingen wird, Ihnen ein wenig des Amorph-Zauberhaften zu offenbaren, das in der königlichen Kunst steckt. Nun, es soll mein Bestreben sein. Was ist das? Geist? Hat die Freimaurerei einen solchen? Und wenn ja, welcher Natur ist er? Das sind die Fragen, mit denen ich mich hier kurz befassen möchte. Zunächst einmal muss man konstatieren, dass wir den Begriff des Geistes häufig verwenden. Wir bescheinigen einem Menschen mit ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten einen wachen oder brillanten Geist. Wir sprechen von einer Handlung oder Tat, die in diesem oder jenem Geist getätigt worden ist. Wir bezeichnen das ethisch Wertvolle als von einem guten Geist beseelt. Eine Rede soll geistreich sein. Im Sport wird gerne der Kampf- oder Teamgeist beschworen. Kindern erzählen wir von Geistern. Ergreift uns etwas, sind wir begeistert. Der Heilige Geist ist für viele Christen ein zentrales Element ihres Glaubens. Geisteswissenschaften, Geistliche und Geistlosigkeiten beziehen sich ebenso auf das Wort wie beispielsweise die Begriffe Spiritualität, Spirituose, Spiritismus, Psyche, Noetik oder Animation. Wir beziehen uns also oft auf den Geist, fragen aber selten, was er denn sein soll. Noch seltener definieren wir ihn trennscharf, fassen die Grenzen des Geistes eindeutig und fügen diesen klar abgegrenzten Begriff in ein Selbst-, Menschen- oder Weltbild so ein, dass diese Bilder stimmig, geschlossen, harmonisch und logisch sind. Was ist der Geist? Was der Körper? Was die Seele? Welche Gesetze herrschen in diesen Dimensionen? Wie haben sie miteinander zu tun? Wie können wir von einem individuellen Geist zu einem überindividuellen Geist von Gruppen und Institutionen kommen? Und wie muss man sich einen tierischen oder göttlichen Geist vorstellen? Jahrtausende der Philosophien, Religionen, Künste und Wissenschaften konnten diese Rätsel nicht lösen. Und ich bin sicher, dass das auch erst einmal so bleiben wird. Das Leib-Seele-Problem, die Geist-Hirn-Dichotomie und die Philosophie des Geistes werden die Menschen wohl noch ein paar weitere Jahrtausende beschäftigen. Es mag anders kommen. Die Natur könnte sich der Menschen vorher entledigt haben. Oder neue Forschungsmethoden, Paradigmen, Ansätze, Techniken und Denkschulen bringen Licht in einen Bereich, von dem ich glaube, dass er nur vom Individuum durch Erfahrung, Erleben, Denken, Fühlen und Glauben erhellt werden kann. Nun ein paar Fakten über den menschlichen Geist haben wir. Nicht jeder wird diese als solche anerkennen, aber sie bilden ein solides und breites Fundament, von dem aus wir ihn immer besser, exakter und wirkmächtiger erforschen und beschreiben können. In diesem Prozess des Erkenntnisgewinns, den ich seit knapp 25 Jahren interessiert verfolge, hat der Geist nichts an seiner Strahlkraft, seiner Schönheit, seiner Faszination verloren. Im Gegenteil, je mehr wir über ihn wissen, umso anziehender wirkt er auf mich. Und auch wenn sich dies zunächst widersprüchlich anhören mag, durch die Zunahme an Erkenntnissen über den menschlichen Geist wird dieser keineswegs in einer Weise versteh- und vorhersagbar, die ihn als entzaubertes Wesen leer zurücklässt, sondern er erfüllt sich mit sich selbst wobei ihm keinerlei Grenzen gesetzt sind. Der menschliche Geist betrachtet sich selbst in einem trüben Spiegel, den er eigenmächtig aufklären, von den Trübungen befreien kann. Niemals aber wird der menschliche Geist sich selbst von außen direkt sehen können. Denn wenn er dies könnte, wäre er nicht mehr der, der er sein muss. Warum nun aber im Kontext der königlichen Kunst so viele Worte verlieren über den Geist, dieses amorphe, immaterielle, unfassbare Ding, das so schwer zu bestimmen ist? Warum von einem Geist der Freimaurerei sprechen? Einerseits, weil es mir individuell entgegenkommt. Der Maurer ist vornehmlich Mensch und mein Menschenbild kommt ohne den Begriff des Geistes nicht aus. Andererseits aber auch, weil es meine Aufgabe als Redner und Distriktredner ist, das geistige Leben zu befördern. Was ist denn dieses geistige Leben? Wie soll es beschaffen sein? Von welchem Geist ist da die Rede? Und schließlich werden wir alle von der numerisch ersten Altenpflicht dazu gemahnt, kein bindungsloser Freigeist zu sein. Warum? Der Geist der Freimaurerei kann sich nur aus dem Geist in den Logen ergeben. Großlogen pflegen die Rahmenbedingungen, unter denen ein solcher Geist in der Loge erwachsen soll. Der Meister vom Stuhl und sein Beamtenrat garantieren, dass die gegebenen Rahmenbedingungen eingehalten und die Logenpraxis realisiert werden. All dieses aber wäre ein leeres, hohles Konstrukt, Geist und sinnlos, reine Farce, wenn nicht der Bruder dieser Struktur durch seinen Geist Leben einhauchen würde. Der Träger des maurerischen Geistes ist das Individuum, der Mensch. Der menschliche Geist hat die Freimaurerei erfunden. Der menschliche Geist pflegt sie, beseelt sie. Jedes Ritual ist ohne menschlichen Geist überflüssig. Daher kann man sich die Rituale auch nicht durch das Lesen ihrer Texte erschließen. Man muss sie erleben, weil sich nur im gelebten Ritual der menschliche Geist abbildet. Durch die Praxis der Rituale werden sie von einem toten, seelenlosen, blutarmen Kadaver zu einem vitalen, energiereichen Organismus, dem die Kraft der Geburt innewohnt. Und diese Transformation vom Toten zum Lebendigen, von der Theorie zur Praxis, von der Lehre zur Fülle des Lebens, bewerkstelligt der menschliche Geist. Symbole sind ohne den menschlichen Geist sinnlose Zeichen. Der Sinn und die Erkenntnis, die in ihnen verschlüsselt sind, kann nur der menschliche Geist entschlüsseln. Weder die Symbole noch die menschlichen Sinne vollführen die Sinngebung. Nur der Geist vermag dieses zauberhaft natürliche Werk zu vollbringen. Der Freimaurer macht sich auf den Weg, begibt sich auf eine Reise, deren Beginn mit der Initiation symbolisch gefeiert wird, um seinem Geist näher zu kommen. Der Stein, dem er sich auf seiner Reise von allen Seiten annähert, den er aus vielen Perspektiven betrachten lernt, ist nicht nur rau, er ist auch hart. Der Spitzhammer ist mit Geduld und Bedacht zu führen. Dieses Bild können wir nur verstehen, weil wir unseren Geist maurerisch geprägt haben. Der Geist ist also formbar. Seltsam, dass etwas Amorphes wandelbar sein soll. Hätte der maurerische Geist eine Form und eine Farbe, wie sehen diese aus? Vor meinem geistigen Auge ist die Form des Geistes der Maurerei vielgestaltig, komplex, scheinbar chaotisch, weil die Regeln, nach der sich die Form ergeben hat, nach der sich diese Form verändert, sehr schwer zu erkennen sind. Und seine Farbe wäre bunt, eine Mischung aus Tönen, die auf den ersten und zweiten Blick anmuten, als würden sie überhaupt nicht zusammenpassen, deren Harmonie sich einem aber mit jedem weiteren Hinschauen erschlösse. Die Gestalt des Geistes der Freimaurerei würde von so einer erhabenen Schönheit sein, dass man sie zeitlebens betrachten könnte und sich einem immer weiter Neues darin offenbarte. Die Bräuche, Sitten, Traditionen und Werte, die in und mit der Freimaurerei lebendig gehalten werden, haben ihre Vitalität ausschließlich durch den menschlichen Geist. Der Maurer reanimiert sie durch sich selbst, durch seine Lebenspraxis, durch seine Logenpraxis. Ohne Geist also keine Freimaurerei. Als Brüder gestalten wir selber den Geist der Freimaurerei, der Loge und unseren eigenen, wenn auch indirekt mit. Es gilt zu beachten, dass wir diesen Geist in einem schöpferischen, kreativen, konstruktiven Prozess gebären, aufziehen, bilden, erhalten, formen, wandeln, generieren und regenerieren. Immer wieder wird der Geist der königlichen Kunst, der Geist der Loge Schaden nehmen. Das werden wir nicht vermeiden können. Vielleicht fehlt uns dafür an mancher Stelle auch die Aufmerksamkeit und wir bemerken eine eingetretene Beschädigung überhaupt nicht. Wir sind Menschen und wir sind Natur. Das kann und will die Maurerei nicht überwinden. Der Geist der Maurerei verfügt, wie jeder Geist, da bin ich sicher, über erstaunliche Selbstheilungskräfte. Beobachtet man diese in der Natur so vielfältig vorkommenden Selbstheilungskräfte konzentriert und systematisch, lässt sich aus dem Beobachteten schlussfolgern, wie man die Selbstheilung unterstützen kann. Der Geist der Freimaurerei, der Geist unserer Loge und mein eigener haben durch die Corona-Krise erheblichen Schaden genommen. Wir waren sicherlich alle bemüht, diesen Schaden so klein wie möglich zu halten. Aber wir wussten, dass er eintreten würde. Ich bin überzeugt, dass wir gut darin gewesen sind, die potenziellen Schäden zu minimieren. Aber das war gestern. Heute ist es an uns, den Geist der Freimaurerei, den Geist in unserer Loge und den Geist in jedem von uns wieder zu beleben, ihn zu nähren mit Weisheit, Schönheit und Stärke. Es ist an der Zeit, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, ihnen bestmögliche Umstände zu bescheren, sodass sie sich voll zum Besten unserer Bruderschaft entfalten können. Am Ende des AFAM-Lehrlingsrituals heißt es, dass man wachsam auf sich selbst sein soll. In der deutschen Freimaurerei haben wir schon lange keine Zeit mehr erlebt, in der es so wichtig gewesen ist, diesen Appell zu befolgen. Vereinte Kräfte wirken. So steht es auf unserem Logenbijou geschrieben. Wir wissen das. Auch vereinte Selbstheilungskräfte wirken. Die alten Pflichten schließen nicht ohne Grund den bindungslosen Freigeist aus unserer Logengemeinschaft aus. Denn ohne Bindungsfähigkeit, ohne Vereinigung, ohne Gemeinschaft, ohne Bruderschaft, ohne Verbindung, ohne Beziehung, ohne Kooperation gibt es den maurerischen Geist nicht. Er ist die Summe der Geister, die in der Lage sind, eine Bindung einzugehen. Und zwar mit allem, was es dazu braucht, angefangen bei Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Humanität. Der Geist der Freimaurerei ist ein humaner, aufgeklärter und schöner. Er ist gut und gerecht, aber er ist nicht vollkommen. Der Tempel der Humanität ist eine ewige Baustelle. Daran eben nicht zu verzweifeln, sondern beglückt und entzückt davon zu sein, dass es immer etwas zu tun gibt. Die Unvollkommenheit des und der Menschen als Geschenk anzunehmen, ist und bleibt Sache der Freimaurer. Meine Meinung war immer, dass die Herausforderung in der maßgeblichen Gestaltung des geistigen Lebens in der Loge nicht vornehmlich darin besteht, intellektuelle Herausforderungen in Arbeitsplänen zu präsentieren. Um das zu gewährleisten, muss man nicht mehr machen, als sich die Brüder in Vorträgen, Zeichnungen und Impulsen ausdrücken zu lassen. Die Herausforderung ist und war immer dasjenige des geistigen Lebens, das nicht Kognition ist, also die Emotion, die soziale Bindung, die Brüderlichkeit, die Verbundenheit. Insofern dasjenige, was uns als Freimaurer auszeichnet, unsere Werte, das, was uns nicht bindungslose Freigeister sein lässt, sich im geistigen Leben der Loge ausdrücken zu lassen. Zum Geist der Freimaurerei konfluieren viele wache Geister. Ein geistiger Eklektizismus in der Gruppe hat nicht nur den Vorteil, der Fachidiotie vorzubeugen, er hat auch den Vorteil, das Spielfeld, den Boden der Freimaurerei überhaupt erst vorzubereiten. Denn nur wo einzelne Geister, Individuen mit unterschiedlichen Meinungen, Einstellungen und Haltungen sich adogmatisch zu Gruppen verbinden, kann auch einübungsethisch Toleranz, Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit und Humanität geh- und erlebt werden. Symbolisch werden wir durch Initiation innerhalb eines kurzen Moments zu Freimaurern. Tatsächlich aber entwickeln wir uns zu diesen in einem arbeits- und zeitintensiven Prozess. Dieser endet erst mit dem Tod. Wir entscheiden lediglich, wie viel Lebenszeit wir dabei als Arbeitszeit aufwenden wollen. Und es gilt ausdrücklich nicht ein »je mehr, umso besser«. Das Stundenglas macht uns unmissverständlich klar, dass unsere Zeit läuft. Unsere maurerischen Werkzeuge sagen uns, dass wir sie nutzen sollen, um einen Tempel der Humanität zu errichten. Und der 24-zöllige Maßstab lässt keinerlei Zweifel daran, wie wir sie einteilen sollen. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir außerhalb der Loge zu einem geistlosen Menschen ohne Wert mutieren sollen. Es heißt vielmehr, wir sollen unseren individuellen Geist, der uns immer begleitet, der wesensdeterminant für uns ist, einerseits eindringen lassen in die brüderliche Gemeinschaft, andererseits sollen wir ihn frei und offen dafür halten, dass er durch, mit und im freimaurerischen Geist geprägt und aufgeladen wird. Dieses Aufladen des eigenen Geistes an den Quellen des maurerischen Geistes, im Ritual, durch Anschauung und Reflexion der Symbole, durch den Blick in den Spiegel, den uns die Brüder vorhalten, durch gelebte und praktizierte Bräuche, Sitten, Werte und Traditionen, durch brüderliche Gespräche, durch Lektüre, Kunstrezeption und Auseinandersetzung mit der Geschichte unseres Bundes, durch Wahrnehmung brüderlicher Vorbilder, unterliegt dabei natürlichen Grenzen, die nicht nur im Aspekt der Zeit zu sehen sind. Vielleicht gleicht der menschliche Geist einer Art Batterie. Manche Akkus können mehr Energie speichern, andere weniger. Und immer besteht die Gefahr, dass der Akku durch Überladung überhitzt und an Speicherkapazität verliert. Entscheidend ist und bleibt sowohl in Bezug auf die Zeit als auch in Bezug auf die Menge direkt maurerischer Tätigkeit, dass das rechte Maß zu finden ist. Und dieses rechte Maß ist für den einzelnen Bruder nicht von außen bestimmbar. Jeder muss es in sich selbst ausmachen. Maßgeblich erscheint mir eher, welche Fortschritte unsere persönlichen Fähigkeiten, unsere Kenntnisse, unsere Fertigkeiten machen, die dem Tempelbau der Humanität zugrunde liegen. Um Humanität zu praktizieren, bedarf es dem Willen, der Kraft und der Gelegenheit dazu. Die Freimaurerei animiert den Bruder dazu, lässt ihn an dem entsprechenden Willen feilen, die Kraft schöpfen und gibt ihm die Gelegenheit. Aber tätig werden muss der Einzelne. Wie der menschliche Körper der Behälter des menschlichen Geistes ist, so ist der freimaurerische Körper, so sind die Weltbruderkette, die Großloge und die Loge, die Gefäße des maurerischen Geistes. Wie der humane und humanistische Geist sich nur in einem unbeschadeten Körper, in diesem Sinne einem biologisch gesunden Gehirn manifestieren kann, so kann ein für die Menschheit wertvoller und segensreicher maurerischer Geist nur in einem tragfähigen, standfesten und soliden Gebäude beheimatet sein. Der Geist der Freimaurerei ist nicht nur eklektisch, er ist auch anpassungsfähig, formbar und dadurch in seinen Auswirkungen nicht exakt vorherbestimmbar. Sein Fundament aber, die Säulen, die ihn tragen, der Tempel, aus dem er hervorgeht, sind dies nicht. Sie bilden einen fixen, traditionellen, zeitlosen Rahmen, eine permanente Hülle des immerwerdenden maurerischen Geistes, der aus dem Zusammenfluss derjenigen menschlichen, immerwerdenden Geister entsteht, die bereit und willens sind, eine so klar strukturierte Verbindung einzugehen. Diese klare Struktur aber, welche die Freimaurerei und die Bindungen in ihr regeln, sei sie noch so transparent, unmissverständlich und deutlich, ist alleine aufgrund ihrer Komplexität mitunter schwer verstehbar. Wer Bruder werden will, der muss darauf vertrauen, dass sie gegeben ist und sie sich ihm in ihrer Sinnhaftigkeit nach und nach erschließen wird. Dies übrigens immer weiter, aber nie vollends. Auch hier haben maurerischer Geist und maurerischer Geistesbehälter die gleiche Beziehung zueinander wie der menschliche Geist und der menschliche Geistesbehälter. Das Gehirn wird sich trotz der großen Fortschritte in den Neurowissenschaften nie vollends selbst verstehen können. Als geistreich erscheint mir auch die Grenzen des Geistes, die Geister und besonders des eigenen Geistes anzuerkennen. Sie mögen sich verschieben lassen durch Arbeit, durch Lebenserfahrung, durch Freimaurerei, aber auch die Verschiebbarkeit der Grenzen des Geistes wird wohl Grenzen haben. Ich glaube nicht nur an solche Grenzen, ich glaube auch, dass wir sie nie erreichen werden. Und das wiederum, ein wenig paradox mag es anmuten, macht den Geist wiederum grenzenlos. Denn ohne die Erfahrung einer Grenze existiert sie empirisch auch nicht. Zumindest nicht im Geist selbst, der sich auf die Empirie beruft. Der Geist der Freimaurerei hat zeitliche und räumliche Grenzen, zweifellos. Erst das macht ihn ansatzweise begreifbar. Er ist strukturiert, didaktisch aufbereit und darstellbar. Allerdings hat er seine Begeisterungsfähigkeit auch von seiner Schönheit, die in seiner Ganzheit, seiner Gesamtheit, seiner Unteilbarkeit liegt. Der maurerische Geist ist insofern unteil, aber mitteilbar, auch wenn es dazu artifizieller Trennungen bedarf, die in der maurerischen Praxis so nicht existieren. Eine Abbildung des spirituellen Korpus der Maurerei in Gänze kann und wird es demnach nie geben. Denn Freimaurerei ist eine Symphonie, ein Zusammenklang, eine Melodie, die man nicht gehört hat, wenn man ihre Noten gelesen hat. In dem Moment aber, in dem man sie hört, kann man sie nicht in all ihren Einzelteilen, in sämtlichen Notenblättern, in ihrer Theorie überschauen. Und das macht den maurerischen Geist dann wiederum doch ein wenig grenzenlos. Freimaurerei, geneigter Zuhörer, ist eine Einladung. Eine Einladung, den eigenen Geist zu erforschen. Eine Einladung, den Geist der königlichen Kunst zu erkunden. Aber auch sie zu gestalten, sie mitzugestalten. Vielleicht konnte dieser kurze Spaziergang Sie für die Themen der Freimaurerei oder gar unserer Bauhüttenkunst selbst begeistern. Annehmen muss diese Einladung niemand. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich ihr vor einigen Jahren gefolgt bin. Denn diese Entscheidung hat mir Arbeit, Aufgaben und Anreize bis zum Lebensende beschert. Wann immer das sein wird. Ein Spaziergang mit Alexander Walter.